Dieser Podcast wird euch präsentiert von Gio. Herr Werner, dieser Stöhner war sehr gut und er hörte sich so ein bisschen an wie dein gebanntes Bild in Social Media.
Irgendwas, irgendwie ist die, irgendwie ist die Welt gegen mich, Patrick. Irgendwie ist die Welt.
Was denn jetzt? Warum fängst du denn gleich so an?
Ich poste einfach nur Meme. Auf einmal wird es wieder gelöscht auf Instagram wegen sexuellen Content. Das war einfach nur von South Park. Da so ein Meme von Randy, ey. Mit meinem Gesicht drauf.
Bei mich haben sie nicht gebannt.
Mich haben sie nicht gebannt. Ja, ich verstehe das nicht. Heute Morgen ist es Freitag, 9.55 Uhr schon. Man wollte eigentlich um 9.30 Uhr.
Hast du?
Und dann merke ich gerade auf Toilette.
Warte. Ich muss dich das fragen. Hast du das Gefühl, heute ist ein Tag, wo du einfach Kacke an den Nacken hast?
Und apropos Kacke an den Hacken, ich habe gerade wirklich jetzt gerade realisiert, ich habe gesagt, ich gehe noch mal ganz kurz auf Toilette und gucke dann so, was ist denn das da auf dem Boden? Und an meinen Adiletten war ungelungen Scheiße dran, ich habe keine Ahnung.
Aber guck mal, ey, du musst vorsichtig sein, wie du das erzählst. Du sitzt auf Klo und siehst Kacke an den Hacken. Ist das Klo undicht oder hast du Inkontinenz?
Und ich war so, hä? Wo kommt denn da? Warum ist da wahrscheinlich Hundekacke, keine Ahnung, von meinem Hund im Garten oder so? Weil normalerweise, die Schuhe hatte ich auch im Garten an, aber normalerweise kackt die halt nicht in den Garten, aber muss ja anscheinend gewesen sein, weil wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung. Und vor allem, das Geile ist, ich kann jetzt erstmal hier schön alles wieder wischen und der Boden ist richtig hart zu wischen, weil das ist so eine Fliesen, die so ein bisschen, keine Ahnung, wie ich das erklären kann.
Angeraut.
Ja, das ist überschwer, den so sauber zu machen.
Da musst du mit Zahnbürste
rein. Ich hab überall jetzt hier Kacke verschmiert. Das habe ich gerade noch schnell mit ein paar Wipes sauber gemacht, bevor wir den Podcast angefangen haben. Ey, was ist denn los?
Riecht das auch?
Hör auf jetzt.
Riecht das stark? Ist das eher säuerlich?
Ey, ich verstehe, was ist denn hier los, ey? Unfassbar.
Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zu dem, was wir heute alles...
Leute, ich... Doch, warte. Kacke an den Hacken.
Oh, Kacke an den Hacken. Ey.
Wir müssen mal über Urban Meyer sprechen. Oh, alter Schwede. Ich habe keine Ahnung, wann das wieder... Es fühlt sich schon wieder an, als wäre das Wochen her, aber das ist in der Woche passiert, oder? Nach dem Montag-Podcast. Urban Meyer. Alle, die die NFL verfolgen, wissen eigentlich Bescheid, weil er wurde komplett im Internet geroastet durchgenommen und...
Er wurde durchgenommen, nachdem er ein junges Mädchen nicht durchgenommen hat.
Es war nicht ein junges Mädchen, es war schon eine Frau. Aber warte, wir gehen nochmal zurück kurz. Also nachdem die bei den Cincinnati Bengals gespielt haben, in Ohio, wo er ja lange gecoacht hat bei den Ohio State Buckeyes als Head Coach, und wie seine Grandchildren, also seine Enkelkinder, leben noch dort und also wahrscheinlich auch seine Kinder dann. Und dann ist er nicht... sehr wahrscheinlich.
Nee, die leben alleine da.
Ist er dort geblieben und ist nicht mit dem Team zurückgetravelt. Was schon mal sehr interessant ist. Weil das hatte ich auch noch nie.
Björn, das ist nicht interessant. Das gibt es nicht. Genau, das habe ich noch nie erlebt in NFL Europe und NFL Zeiten. Noch nie, dass der Head Coach als Captain des Schiffs nicht auf dem Schiff ist.
Ja, habe ich auch noch nie. Also wirklich, deswegen meine ich, war da
du
schon...
Du fliegst mit zurück... Um dann, wenn du eine Bye-Week hast, kannst du wieder rauffliegen. Aber du kannst nicht als Headcoach, wenn du 0 und 4 bist, das sinkende Schiff verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hat der nicht Titanic geguckt? Ey, was ist los mit ihm, ey? Jeder hat Titanic geguckt.
Wow.
Pass auf. Auf jeden Fall kam er dann irgendwie 24 Stunden oder 48 Stunden später, kam ein Video hoch auf Social Media, wie er in einer Bar sitzt mit einer jungen Dame, nicht seine Frau, die ein bisschen geflirtet haben. Und ein bisschen...
Ey, das war Bump and Grind. Bump and Grind. Er sitzt auf dem Barhocker.
Warte, wir müssen vorsichtig sein. Achtjährige Leon und so gucken, hören hier zu. Also wir haben echt junge Leute,
ja,
die zuhören.
Aber das kann man ja sagen. Es war Bump and Grind. Er sitzt auf dem Hocker.
Bump and Grind. Ey, ich weiß, das kann man...
Nicht,
das
nicht
war mehr.
Bump and Run, es ist eine DB-Technik. Er war Bump and Grind.
Bump and Grind, das war... Mehr. Oh, Leute, wenn ihr... Oh.
Sie hat ihr Gesäß an seinem Gemächt gerieben. Und dann das Schlimmste ist, aus der anderen Einstellung siehst du noch, wo seine Hand und besonders seine Finger, zwei seiner Finger, im
Verschwinden
stecken.
Verschwinden.
Also mal, können wir sagen, um das kinderfreundlich zu sagen, es war Bump and Grind mit dem Kimritzer. Oh Gott, ey, wie dumm musst du sein.
Wirklich, der Typ,
als NFL-Headcoach.
Der Typ, ich verstehe es nicht. Also wirklich, ich verstehe es nicht. Wie kommst du auf die Idee, in eine Bar zu gehen, wo jeder dich, du weißt, jeder kennt dich. Jeder kennt dich. Da waren ja mehrere, mehrere Videos von verschiedenen Personen. Wie kommst du auf diese Idee? 0-4 Headcoach bei den Jacksonville Jaguars. Du fliegst nicht zurück. Du erzählst dem Team eine Sache. Ja, okay, cool, dies, das.
Du erzählst, ey, ich will meine Enkelkinder sehen und dann sehen sie ein Video, wo
Video Bump and Grind. Und es ist überall gewesen. Jeder hat das gesehen. So, dann kam ja eine Entschuldigung von Urban Meyer an, noch nicht an das Team, sondern das war Dienstag, erstmal hat sich der Media gestellt. Und Leute, guckt euch dieses Video an. Ich habe noch nie einen erwachsenen Mann, also in so einer Rolle gesehen, der, wie soll ich das sagen, das war halt, der hat sich entschuldigt, aber es war, ich gucke auf den Boden, beantworte gar nicht. Es war wie ein kleines Kind, als würde er sich entschuldigen.
Ja, und stammel da einen rum, anstatt in die Kamera zu gucken und zu sagen, ja, das war grober Unfug. Das kannst du nicht machen. Und, war eine 6. Aber guck in die Kamera und, wie sagt der Amerikaner so schön, own up to your mistakes.
Aber das war, es war wirklich fremdschämend, dieses Video zu sehen, wie er sich entschuldigt hat. Und dann hat er ja nochmal jetzt am Mittwoch, vor 2 Tagen hat er sich sozusagen auch nochmal vor dem Team entschuldigt. Und natürlich alle, ihr Rappaport, Adam Schefter, die kriegen anscheinend alles raus. Und da waren ein paar Punkte halt, ne? Er hat sich nochmal entschuldigt. Aber er hat eigentlich so gut wie, ja, die Spieler sind halt nicht glücklich, ne? Also zu Recht, ich als Ex-Spieler, ich würde sagen, Mann, hau ab. Ganz im Ernst, lass irgendjemand übernehmen, feuert ihn. Den Respekt hat er komplett verloren. Bei 0-4 sowas zu machen. Und natürlich, da waren viele halt, was halt echt traurig ist, seine Familie wurde mit reingezogen. Ne? Es ist wirklich leider mit Social Media, das ist ja am Ende was Privates. Ne? Also es ist so eine Mischung, ne? Du hast eine Business-Entscheidung gemacht, nicht mit dem Team zurückzufliegen, das ist ein Team-Ding. Aber alles, was er ja dann abseits des Feldes macht, ist ja eigentlich ein privates Ding. Aber mit Social Media werden dann auch natürlich die Familienmitglieder reingezogen, was immer traurig ist. Die Frau von Urban Meyer hat auch ein Statement auf Twitter irgendwas getweetet.
Die Tochter auch.
Die haben halt so, also ey, danke an die, die uns supporten, aber ey, nicht danke sozusagen, also keine Ahnung, mir ist egal, was ihr da draußen sagt, er ist ein Mensch und hat dich halt verteidigt und die Familie verteidigt. Das ist halt wieder das Traurige auf der Seite, dass halt die Familienmitglieder komplett mit reingezogen wurden halt, ne. Aber wir bleiben jetzt beim Footballerischen und nochmal aus der Perspektive vom Team. Du bist 0-4. Ich denke jetzt, ich wäre ein Spieler bei den Jacksonville Jaguars, den kann ich nicht mehr ernst nehmen. Bin ich ganz ehrlich. Ich kann Urban Meyer nicht mehr ernst nehmen. Shad Khan, der Besitzer von den Jaguars, hat ein Statement abgegeben, das war inexcusable, ne? Und er kriegt noch eine Chance, das ist halt sozusagen, er weiß, er hat verkackt.
Pass auf, soll ich das mal vorlesen, was der Owner Shad Khan in seinem Statement: I have addressed the matter with Urban. Specifics of our conversation will be held in confidence. Also die Spezifika unserer Unterhaltung bleibt unter Verschluss. What I will say is, his conduct last week was inexcusable. Sein Verhalten letztes Wochenende war unentschuldbar. Und dieses Wort conduct ist ja, weißt du, wie wichtig das in der NFL ist. Weil alles, was conduct detrimental ist, ist potenziell für einen Anwalt eine Möglichkeit, dich aus deinem Vertrag rauszuhauen, ohne finanzielle Verpflichtungen zu haben. So, deshalb, da haben auch viele Experten darüber gesprochen, so, conduct inexcusable. I appreciate Urban's remorse, which I believe is sincere. Guck mal, ich danke, ich weiß es zu schätzen, dass er seine Entschuldigung und sein, ja, Regret, und which I believe is sincere, was, wo ich glaube, dass er ernst ist, aber es ist auch nicht, das klingt alles sehr fishy. Aber dann kommt's, now he must regain our trust and respect. Wie willst du als Head Coach, der gerade so einen massiven Vertrag unterschrieben hat, wie, wenn du nach 4 Wochen schon sagst, ey, der muss unser Vertrauen und unser Respekt sich zurückgewinnen, und dann sagst, that will require a personal commitment from Urban to everyone who supports, represents or plays for a team. I'm confident he will deliver. Because if not, I'm a fire. So klingt das ein bisschen. Und weißt du, was ich wirklich glaube? Worüber gar keiner spricht, ne? Den Spielern wird gesagt, ey, ihr dürft das Hotel nicht verlassen. Ich fliege ja jetzt morgen nach London. Normalerweise sieht man bei den London Games die Spieler ja alle Oxford Street, Nike Town. Ich glaube, wir werden bei den London Spielen gar keinen sehen, weil die dürfen das Hotel nicht verlassen wegen Covid. Die müssen ja sozusagen in ihrer Bubble bleiben. Die sind ja auch erst, glaube ich, gestern oder so angekommen oder vorgestern. Aber denen wird erzählt, ey, macht nicht das, geht nicht essen, tragt eine Maske,
von steckt euch nicht
von
Urban Meyer.
Von Urban Meyer. Und jetzt siehst du ihn bump und grinden, fliegt nicht zurück. Und dann ist er in der Bar.
In der Bar.
Keiner hat eine Maske auf. Stell dir mal vor, der steckt sich da an. Du kannst dich ja auch mit vaccinated, also geimpft, kannst dich ja auch anstecken. So, und was machst du denn? Ist denn der Head Coach ist denn auf der Covid-Liste, weil er Bump and Grind irgendwo in der Bar gemacht hat? Also da sind mehrere Aspekte. Nicht zurückfliegen mit dem Team. Bump and Grind mit Kim Ritzer, was eigentlich sein persönliches Ding ist, auch nicht sehr gut ist. Hör mal auf jetzt. So, und dann noch, und das in der Pandemie, also die Kombination, ich glaube, Urban Meyer wird nicht NFL-Coach bleiben. Ja, aber das ist auch gar nicht schlimm. Weil guck mal, Nick Saban, Steve Spurrier, Lou Holtz, alles richtig heftige College-Coaches. Nick Saban, beste College-Coach ever. Lou Holtz von Notre Dame und South Carolina, Steve Spurrier, haben es alle nicht geschafft aber in der NFL und waren sehr erfolgreich im College.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich denke, er wird es nicht mal bis zum Ende der Saison schaffen. Weil Woche 4 so sein Team zu verlieren und du gewinnst nicht mal. Wenn du jetzt noch gewinnen würdest, wäre eine andere Sache. Aber du gewinnst nicht. Dein Team sieht sehr, sehr schlecht aus. Die Frage ist, wird er überhaupt weiter coachen danach? Ich glaube, er wird erstmal ein Jahr Pause machen, damit Leute wieder vergessen.
Und dann ist er wieder bei Fox.
Und dann ist er wieder ein Experte, weil, ganz im Ernst, wer will ihm denn wieder einen 25-Millionen-Vertrag geben, wenn er jetzt kommen die Sachen raus. Was habe ich immer gesagt? Was habe ich schon seit 2 Jahren, seit wir diesen Podcast machen, habe ich doch über Urban Meyer
erzählt. Aber meine Güte, sein Track Record ist ja bewiesen. Guck mal, bei Ohio
Als Football Coach, aber da
war... Nee, ich meine jetzt nicht im Positiven, so, den Track Record, negativ.
Genau.
Ist ja immer mit Kontroverse verschwunden.
Bei Florida, Gators, irgendwie Ohio. 40.000 Leute arrested, hat es immer irgendwie geschafft mit der Campus Police, dann sozusagen, dass es kein großes Ding wird, denn in Ohio mit den Coaches da, ne? Ich kann mich immer noch erinnern gestern, ey. Und ich habe gestern mit meinem Highschool-Coach gesprochen, Chris, nochmal, der ja Gridiron Pods sozusagen Vollzeit für mich macht. Da haben wir drüber gesprochen und dann kam die Story wieder hoch. Ja, danke dir, Coach, wo du noch damals gesagt hattest, ich soll ja diese Schulen anrufen, mit denen ich eng war. Und Urban Meyer und Florida Gay, das war einer der Schulen, wo ich ja sozusagen in meiner Top 5 hatte. Und dass ich den absagen sollte, höflich. Und da kam noch diese Story, die ich dir schon mal erzählt. Ich habe mit 19, rufe ich ihn an, sagst du, hi, hey, Coach Meyer, thank you for recruiting me, but I'm going to another school. Which school are you going to? Florida State. That's the worst decision of your life. And just, hat einfach aufgehangen. Also aufgelegt. Seitdem war es, was ist das für ein HUSO?
So, dann lass uns das jetzt abschließen. Ja. Also Prediction von Björn Werner,
schafft er
wird es nicht durch die Saison schaffen.
Niemals.
Ich wage es auch zu bezweifeln. Jemand, der es auch nicht durch die Saison geschafft hat, und zwar bei den Patriots, ist Stephon Gilmore, der Corner. Wurde getradet zu den Carolina Panthers, nachdem announced wurde, sie werden ihn entlassen. Und dann wurde er doch noch getradet. Und da haben sich auch ganz viele gefragt, so, hä, wie geht denn das? Und wir reden hier vom Defensive Player of the Year 2019. Ne?
Wie schnell geht das, dass du aussortiert wirst? Also
das ist schon...
Das ist Business.
Er war letztes Jahr auf der Covid-Liste, hatte nur einen Pick, glaube ich.
Dieses Jahr war er auch auf der
Oberschenkel.
Ja, der war ja auch jetzt gerade ganz verletzt oder Frage, keine Ahnung, wir wissen ja auch nicht, war er wirklich verletzt? Hat er keinen Bock? Weißt du, hat er so getan, als wäre er verletzt? Who knows? Er wollte mehr Geld haben.
Er wollte, genau.
Er wollte auf jeden Fall einen neuen Vertrag haben. Billy B hat gesagt, nope. Nope. Und schon ist der nächste Superstar weg. Und das ja, wir können ja nochmal ganz kurz erklären, weil das war ja wirklich schon lustig, ne? Du hast auch Ian Rappaport alle, ja, wurde released. Das kam so schnell raus und hier ist es, pass auf, bis zum Abend, also Nachmittag, 4 p.m., 16 Uhr, da werden ja sozusagen die Trades und so alles erstmal immer auf Official oder Releases oder wie auch immer halt, ne, wenn du gecuttet wirst.
Genau.
Aber während dieser Zeit, wo die Patriots die Entscheidung gemacht haben, kam es schon raus. Heißt, jemand hat es schon geleakt zu Ian Rappaport.
Ja, bewusst platzieren.
Denkst du, war bewusst?
Ja, damit du noch irgendwas kriegst, haben sie wahrscheinlich gesagt, ey, leak das mal schon, vielleicht kriegen wir noch irgendwas.
Ja, anstatt ihn einfach zu releasen. Und dann kam die Carolina Panthers rein für einen 6-Runden-Pick in 2013, das ist ja nix, ey.
Mir ist in 2023.
Ja, Stil. Also besser geht's gar nicht für die Panthers.
Nein, und die haben ja auch J.C. Horn verloren, der hat sich ja den Fuß gebrochen. Deshalb brauchten sie ja unbedingt jemanden. Jetzt haben sie C.J. Henderson für den getradet, der war ein First-Round-Pick letztes Jahr, aber der ist halt noch ein Project, aber mit Stephon Gilmore, der ja auch nicht gleich spielen kann, weil er auch noch angeschlagen ist, haben sie natürlich dann einen Corner oder einen Defensive Backfield Room, wenn J.C. Horn nochmal zurückkommt, dann hast du J.C. Horn, First-Round-Pick, C.J. Henderson, First-Round-Pick und du hast Stephon Gilmore.
Das ist schon ein totales Backfield. Und
das ist
man muss krass. Ja aber auch sagen, aus der Patriots-Sicht war das auch gut, dass er getradet wurde. Ich weiß jetzt nicht die Vertragssituation, aber ich bin mir ziemlich sicher, mit dem Release einfach so hätten sie ihm wahrscheinlich noch ein paar Millionen wahrscheinlich noch zahlen müssen. Da wäre ein größerer Cap-Hit, aber wenn die ihn jetzt traden, dann nehmen die ja sozusagen den Vertrag jetzt sozusagen weg von den Patriots. Und deswegen glaube ich mal, dass dann sogar auch für die Patriots das besser war, dass die ihn getradet haben. Egal, ob das jetzt für einen 6-Runden-Pick ist oder nicht. Das war jetzt einfach wahrscheinlich ein Cap-Move und all sowas.
Guck mal, die Patriots waren vor dem Move $54,000 unterm Salary Cap. Das ist bei so einer Summe von knapp 200 oder 180 Millionen sind $54,000. Das ist Haaresbreite drunter. So, und jetzt mit dem Move haben sie 5,8 Millionen Cap Space, was du ja auch brauchst, falls du nochmal irgendwie einen Move machen musst. Und guck mal, viele fragen sich, wie kannst du Gilmore releasen? Ja, what have you done for me lately? So ist die NFL. Guck mal, er war nicht happy mit seinem Vertrag. So, dann hatte er Injuries, hatte Covid 2019, dann eine Quad-Verletzung. Nicht 2020, Covid-19. Dann Quad Injury, also Oberschenkelverletzung. So, und in der Zwischenzeit, J.C. Jackson spielt gut, Jalen Mills spielt gut und dann hast du noch Jonathan Jones und du sagst, ey, wir spielen verdammt gut Defense mit den dreien. Wir können uns hier 5,8 Millionen Platz machen, Salary Cap. Tschö, mitte.
Ja, das ist die
so ist harte, das Business.
Die harte Seite von der NFL.
Und ey, für die Panthers ist es eine geile Woche, weil ich glaube, einmal haben sie halt announced, dass Stephon Gilmore Defensive Player of the Year kommt, ein All-Pro-Caliber-Player, wenn der wieder gesund ist. Auch Veteran Leadership. Und dann kommt McCaffrey wieder, der wird ja vielleicht auch spielen am Wochenende. Ist noch Day-to-Day. Aber das war nicht der einzige.
Da frage ich mich echt, wie das geht, aber darüber werden wir nochmal sprechen.
Aber das war ja nicht der einzige Move diese Woche. Es wurde ja noch jemand released, wo man sagt, boah, ey, das war überraschend. Linebacker Jalen Smith von den Dallas Cowboys wurde released.
Hat der nicht erst in 2019 noch diesen fetten Vertrag unterschrieben? War das nicht so?
Jalen Smith hatte ein, irgendwie ein Pound 60, 65 Millionen Dollar Vertrag, glaube ich, nach der 2019-Saison unterschrieben. Da war er im Pro Bowl. Da hat er diesen fetten Vertrag unterschrieben.
Also ein Jahr und vier Spiele später, also eine volle Saison und vier Spiele später, wird der released.
Ja.
Und vor allem, das Interessante ist ja, dass die ihn noch 7,2 oder 7,5 Millionen noch schulden in dieser Saison, die sie halt nicht zurück. Also irgendwie war das so komisch und deswegen war das halt so überraschend. Auch wenn er, keine Ahnung, anscheinend haben Leute auch gesagt, ja, der hat nicht so performt dieses Jahr. Okay, sehr interessant.
Ja, letztes Jahr hatte er schon kein gutes Jahr, aber.
Aber wer hatte denn ein gutes Jahr bei den Cowboys letztes Jahr?
Keiner. So. Aber guck mal, das ist ja das, was ich sage. Guck mal, der Junge wurde 16 gedraftet, glaube ich. Hat nicht gespielt, weil er hatte ja, kam er mit der Knieverletzung raus. Hat dann 17 gespielt und dann seit 18 ist er richtig der Überflieger. 18, 115 Tackles, 4 Sacks. 19, 139 Tackles, 2,5 Sacks und Interception. 2020, letztes Jahr, 152 Tackles, 1,5 Sacks und Interception. Und jetzt hast du auf einmal, jetzt auf 4 Spielen, 17 Tackles, sagst du.
Okay, warte, wie viele Tackles hat er letztes Jahr?
152.
Und das ist ein schlechtes Jahr?
Ja, aber er hat auch nicht auf seiner Position gespielt. Ich glaube, er hat Mike gespielt, spielt aber lieber outside. Aber ist ja auch egal, weil die Dallas Cowboys haben natürlich einfach ein positives Problem, weil die haben ja in der Dan Quinn Defense, guck mal, die haben Keanu Neal, hat er mitgebracht, sozusagen, oder nachgeholt. Der hat ja schon Safety für Dan Quinn gespielt in Atlanta. Jabril Peppers, auch ein ehemaliger Safety. Die beiden spielen jetzt diese Hybrid Weakside Linebacker, Space Linebacker Position. Dann haben sie Micah Parsons, der total durchdreht. Und Leighton Vander Esch mit seinem Nacken scheint stabil zu sein, gut zu spielen. Ja, du, dann hast du, wenn du sagst, ey, mit den vier Linebackern sind wir safe,
ja, aber
und
trotzdem,
wir zahlen jemanden 7 Millionen.
Aber dann behältst du ihn doch das restliche Jahr. Du zahlst es ja trotzdem. Weil der neue Stand ist, dann kamen natürlich gleich die Green Bay Packers. Er und Matt LaFleur waren zusammen bei Notre Dame, kenne ich sehr, sehr gut, hat sofort dort unterschrieben, also sehr schnell, gefühlt 24 Stunden später, einen Einjahresvertrag $770,000, weil...
Das ist Minimum, oder?
Ja, Minimum, genau, weil er kriegt ja noch seine 7, was auch immer von den Cowboys. Also ich verstehe das nicht, weil da muss ja irgendwas Persönliches in der Umkleidekabine oder zwischen Jerry Jones. Das hört sich an, als wäre Jerry Jones sauer gewesen und ich zeig dir, dass mir Geld egal ist. Weil das macht ja keinen Sinn. Die haben ja davon nichts. Das war anscheinend eine Distraction dieses Jahr, weil ihnen irgendwas nicht gefallen hat vielleicht. Nichts ist bis jetzt rausgekommen, was sehr interessant ist, weil normalerweise kommen die Sachen sehr schnell raus. Aber du releasest doch nicht jemanden, den du vor einem Jahr unter Vertrag genommen hast, der ein Pro-Bowler war, den du noch 7,5 oder 7,2, ich weiß nicht, eins von beiden, Millionen dieses Jahr zahlst, garantiert. Ob du ihn releasest oder nicht, du zahlst das. Weil das zahlen die jetzt weiter, während er bei den Packers jetzt spielt. Das sind die Indikatoren für mich, dass er Beef kreiert hat, intern, irgendwie mit Jerry Jones. Und Jerry Jones hat gesagt, F it, weg mit ihm. Der ist ein Lockerroom-Cancer. Ja, aber anders kann ich mir das ja gar nicht erklären. Das macht doch gar keinen Sinn. Wirtschaftlich macht das doch gar keinen Sinn. Warum hältst du?
Aber lass uns doch mal auf die Packers gucken. Die haben ja Devondre Campbell. Das war ja der Linebacker mit den Dreadlocks von den Falcons, als sie im Super Bowl standen. Und jetzt hat dann Jalen Smith neben sich. Das ist ein ganz gutes Tandem, was jetzt Green Bay hat.
Für Green Bay mega geil. Du signst einen Pro-Bowler, der noch letztes Jahr 150 Tackles hat. Kannst du mal erzählen, was du willst, auch wenn es nicht seine Position war. Auch vielleicht ein Coverage ein bisschen. Der hat 150 Tackles gemacht. Macht mal 150 Tackles da draußen, Leute.
Nö, lass mal.
So, aber ich bin so gespannt. Da muss noch was rauskommen. Für die Packers geil. Glaub mir, die Packers gewinnen nur. Für Jalen Smith besser geht's, glaube ich, gar nicht. Wenn er aussortiert wurde, kriegt trotzdem das gleiche Geld und geht noch zum Contender wie die Green Bay Packers. Also ein Win-Win aus der Spielersicht, von den Packers und aus der Cowboys-Sicht. Anscheinend für die ist es ein Win, dass sie ihn loswerden, aber bezahlen ihn halt. Also ich sehe es trotzdem aus der wirtschaftlichen Sicht nicht als Win-Win-Situation für die Cowboys. Aber wie gesagt, Jerry Jones ist Jerry Jones, der macht das Ding so, wie er es will, sein Team.
Ja, dann lass uns doch mal über das Thursday Night Game sprechen. Das war ja ein Spiel letzte Nacht und das war ein Divisionsduell.
Ein sehr wichtiges Spiel.
LA Rams nach ihrer ersten Niederlage letzte Woche.
Lass mich mal die Zusammenfassung schnell machen.
Gegen die Seattle Seahawks, die 2-2 waren. Björn Werner macht uns die Zusammenfassung.
Mein Scherz. Also, die Los Angeles Rams, ich habe gar nicht realisiert, dass das Thursday Night Spiel ist. Weil normalerweise sind die Thursday Night Spiele ja nicht so eine Matchups. Aber die Los Angeles Rams gewinnen 26-17 im Lumen Field, also bei den Seattle Seahawks. Und die Storyline, einfach darüber werden wir gleich mal sprechen, über das ganze Spiel, dass Russell Wilson in der zweiten Halbzeit oder im vierten Quarter, Anfang vierten Quarter raus musste, weil er sich den Finger, hier steht Finger sprained, aber das sah nicht aus nach Finger sprained. Das ist genau der wie mein
einen,
Finger hier.
Ich wollte sagen, der hat einen Werner-Finger.
Das ist genau wie mein Mittelfinger. Der hat die Kapsel da vorne hundertprozentig gerissen. Da haben die das getaped.
An der Wurfhand.
Und wie ist es passiert? Beim Pass Rush, Aaron Donald war das sogar, glaube ich.
Pass Rush.
Er kommt mit dem Arm runter und haut mit dem Finger und mit der ganzen Hand auf dem Helm vom Defensive-Spieler. Und das ist der Grund, warum du im Training, in der NFL oder im College, Highschool.
Überall.
Okay, ich pack überall.
Bei Berlin Thunder nicht, oder was?
Kommt dran, wer der Quarterback sein wird.
Also. Wenn es schlechter ist, hau ihn um.
Deswegen ist da die Regel, dass die Defensive Line immer angeschrien werden, bleib 3 Yards. Es gibt eine imaginäre 3 Yard
Blase,
wo du nicht rein darfst, weil auch wenn du 1 Yard entfernt bist, der Wurfarm, wenn der runterkommt, der geht ja nach vorne runter. Und deswegen, da rasten die Coaches aus, weil die alle wissen, die Quarterback-Position ist die wichtigste Position. Und wenn sowas im Training passiert, da habe ich schon Leute gesehen, die wurden gecuttet deswegen, ne? Junge Spieler, weil die nicht geschafft haben, wegzubleiben von Andrew Luck. Das muss ich mal reinziehen. Weil die nicht gehört haben. Weil die wollen dich beweisen, ne? Die wollen zum Quarterback. Und das ist immer das Ding im Training in der NFL. Als Defensive Liner kannst du gar nicht 100% üben, trainieren, zum Quarterback zu kommen, weil ja dir immer gesagt wird, sei 3 Yards entfernt vom Quarterback. Aber jeder kennt es, der mal Defensive Line gespielt hat. Viele von euch bestimmt draußen.
Ich wollte gerade sagen, ja, all ihr Bromantiker, die ihr Defensive Tackles gespielt haben.
Aber okay, ich erkläre es nochmal, weil wenn du deinen Pass Rush machst, es gibt ja verschiedene Phasen im Pass Rush. Es ist ja nur die halbe Miete, wenn du deinen Offensive Liner schlägst. Die letzten 50% ist ja auch den Quarterback zu Boden zu schlagen halt, ne? Und da ist es auch in deiner Mechanics, wie man das sagt, nach unten lehnen und all sowas. Das ist wichtig, dass man das ja auch irgendwie übt. Aber im Training kannst du das nicht machen in der NFL, weil sonst fällst du da rein in den Quarterback und du bist vielleicht schömedö. Also weißt du, wirst du geschömedöd. Aber ja, unter die
Grenze. Fass doch aber jetzt mal zusammen das Spiel.
Also wir fassen das mal zusammen, Also, erste Halbzeit. Ein bisschen lahm auf der Rams-Seite.
Es war sehr defense-lastig, ja? In der ersten Halbzeit.
Bisschen lahm auf der Seahawks-Seite. Ich überlege gerade, die Seahawks waren ja normalerweise in der zweiten Halbzeit schlecht. Letzte Woche waren sie in der ersten Halbzeit gut und in der zweiten Halbzeit schlecht. Und jetzt haben die es wieder geflippt. Also die Seattle Seahawks schaffen es gefühlt immer nur eine Halbzeit zu spielen. Also guten Football zu spielen. Und deswegen sind sie 2-3. Ich bin voll schockiert, dass die Seattle Seahawks die Defense erlaubt irgendwie 438 Yards pro Spiel. Wenn es so weitergeht, ist es in der Geschichte die schlechteste Defense. Jemals ever. Also die sehen nicht gut aus. Und in die Offense produziert die überhaupt nicht. Es ist unfassbar, auch bevor Russell Wilson rausging. Die haben ein paar Big Plays, kommen wir mal an. Aber die haben richtig Probleme, so diesen in Fahrt zu kommen, halt, ne, zu marschieren. Die schaffen es immer nur mit Big Plays zu kreieren, weil du einen DK Metcalf hast und Tyler Lockett. Also es sind immer diese Chunk Plays, wo sie das Feld runtergehen, aber die schaffen es nicht, mit einer Balanced Offense einfach zu marschieren. So.
Aber hast du nicht das Gefühl, guck mal, in der ersten Halbzeit lief bei beiden ja nicht so gut, weil beide Defenses auch echt gut gespielt haben, ne?
Hey, ich habe wieder realisiert, sorry,
guck
noch
mal,
einmal.
Also
erzähl,
ja,
mal,
raus.
Erzähl mal.
Nee.
Ich habe wieder einfach realisiert, Aaron Donald ist der beste Defensive-Spieler in der NFL. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ey, das ist unfassbar.
Nein, der war der Penetrator.
Das ist so krass. Der hat immer zwei, die sliden immer zu ihnen. Denn wirklich, er dominiert auch zwei Spieler im Spielzug. Das schafft er, zwei Offensive-Liner zu dominieren und trotzdem Druck zu generieren. Und dann ist das Verrückteste für mich, was die jetzt dieses Jahr machen, die packen ihn einfach auf die Blindside, auch in diesem Spiel, und er geht dann einfach gegen den besten Tackle und schlägt ihn auch außenrum. Als Edge-Rusher. Das ist für mich einfach irre. Dann nimmst du einen Defensive Tackle, der geht einfach auch nochmal raus, geht gegen den Blindside Tackle und der schlägt ihn auch noch öfters und gibt den linken Tackle. Und Dwayne Brown ist ja kein schlechter. So, und gibt denen halt einen echten Kampf da draußen und besiegt den halt öfters. Das ist für mich unfassbar, was das für ein Spieler ist. Hands down der beste Defense-Spieler. Kannst du mir erzählen, was du willst?
Hands down. So, ich dachte, hands up. Ich dachte, hoch die Hände. Wochenende.
Hoch die Hände, Wochenende. So, was wolltest du gerade sagen? Ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte sagen, die Seahawks haben ja noch einen Field-Goal-Down verschossen, ne? In der ersten Halbzeit.
Ja.
Weil zur Halbzeit stand es 7-3. So, mit einem verschossenen Field-Goal. Das hat am Ende jetzt nicht den Unterschied gemacht. Aber es ging in der ersten Halbzeit bei beiden, nicht vier, bei den Rams, guck mal, die hatten 5 Third Downs, nicht ein First Down gemacht aus Third Down. Nicht ein. Running Game, 50 Yards. Auf der anderen Seite war es genauso, ne? Also, aber die Rams haben halt den Ball bewegt und hatten fast 20 Minuten den Ball. So, und dann, dann kam dein Kumpel Gino rein.
Warte. Bevor wir über Gino sprechen, lass mal ganz kurz über diesen Punt, diesen Doppelpunt, was die ganze Welt verwirrt hat. Ganz Internet spricht darum. Und es ist wieder ein perfektes Beispiel, wie kompliziert diese NFL-Regeln sind. Und keiner hatte Ahnung im Fernsehen. Die Refs hatten keine Ahnung, Coaches hatten keine Ahnung, die Experten hatten keine Ahnung, kein Fan da draußen hatte eine Ahnung. Weil wir werden ja immer zerstört, wenn wir mal in verschiedenen Situationen vielleicht mal die Regel halt falsch erklärt haben oder eine Regel ist ja auch in verschiedenen Situationen ganz anders und so. Auch die Amis, ey, keiner hat eine Ahnung gehabt. Die Schiedsrichter wurden dann sozusagen angerufen, ach, das war gar keine Flagge, nachdem wir darüber gesprochen haben. Das ist eine neue Regel anscheinend, dass du jetzt beim Punt, wenn der geblockt wird und der geht nicht über die Line of Scrimmage, korrekt?
Richtig.
Darfst du den Ball wieder aufnehmen und dann nochmal punten. Und dann haben die erst die Flagge für Illegal Kick geschmissen. Die wurde dann wieder zurückgenommen. Und es war ein mega Punt noch zum Schluss. Ne? Der irgendwie
68 Yards.
68 Yard Punt. Das Punting-Game war wie so on point. Alter Schwede. Also beide Punter hatten da ein paar geile Punts drin. Ne? Aber Michael Dixon, 50 Yards pro Punt, ey, krass. Und dann vor allem da unten.
Soll ich dir das nochmal vorlesen?
Mach mal.
Die NFL Rule 9. Ich glaube, es ist Section 2. A second punt is legal so long as the ball does not cross the line of scrimmage. Also wenn der Ball die Line of Scrimmage überschritten hätte, nochmal zurückbounce und er den Ball aufnimmt und dann puntet, geht nicht. 10 Yard Penalty. Also solange der hinter der Line of Scrimmage, geblockt hinter der Line of Scrimmage und nimmst ihn auf, kannst du ihn nochmal kicken.
Also ich finde es eigentlich ganz, ganz cool. Dieser Spielzug war dann die ganze Zeit, wie sagt man, so sehr intens, ne? Weil er rennt dann erst los und dann realisiert er, oh, warte, ich kicke ihn doch nochmal. Also anscheinend wusste er das, dass er das machen darf. Aber alle anderen wussten es nicht.
Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, er hat es einfach probiert. Weil ich sehe das Play nochmal. Er wäre ja nicht weit gekommen, dass er gesagt hat, fuck it, ey. Lass schießen, die Piff. Und dann ist das Ding bis an die 10-Yard-Line gerollt. Also das war schon ein geiler Move. Ja, aber ich war auch unsicher.
Okay. Ja. Ich bin nur heute Morgen aufgewacht und habe das ganze Internet natürlich gerade irgendwie am Rätseln und darüber berichten.
Aber lass uns doch mal bitte darüber sprechen. Die Seattle Seahawks Offense hat das Laufspiel nicht richtig in Fahrt bekommen. Und dann wird's eklig, besonders wenn du Russell Wilson dann verlierst mit dem Werner-Finger. Auf der anderen Seite Matthew Stafford, der wurde dann in der zweiten Halbzeit richtig heiß.
Ah, die eine Interception war schon echt, da hat er irgendwelche Geister gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Endzone.
Nein, was war da passiert? Ich glaube, der ist ja nach rechts rausgerollt und wollte den in die Endzone hinten rauswerfen und hat nicht genug Senf auf die Bämme gepackt.
Ja, so
und Quandre Dix hat das Ding gepickt, da hat er auch danach im Interview gesagt, das war echt dumm. Ich glaube gar nicht, dass er da unbedingt jemanden treffen wollte, aber ansonsten 25 von 37, 365 Yards. Woods 14 Tage, 12 für 150. Gefühlt dritter Versuch, egal welcher Versuch. Backed up, egal wo, was, wie. Woods
auch mega geiler Catch da. Das war dann ein ganz kurzer, wo der wo Matthew Stafford echt viel Power raufgepackt hatte. Und dann hat er den Ball.
Das war ein Side Adjust, glaube ich.
Ja, und dann hat er den so selber deflected und dann nochmal über den Kopf, so hast du es gesehen, wo er den sogar fangen hat.
Ja, ja.
Das war schon ein geiler Catch. Da sieht man, dass der Ballskills hat.
Aber dann, guck mal, Cooper Kupp. Hast du den Catch gesehen, wo er den Ball wirft und Cooper Kupp guckt gar nicht, Ball wird deflected, auf einmal fängt er ihn nochmal.
Am geilsten muss ich ganz ehrlich aber sagen, das ist Sean Jackson. Der fängt wieder einen Catch für 68 Yards.
68.
Und dann rennt er da unten und joggt dann in die Außenlinie. So, ich habe jetzt keinen Bock, getackelt zu werden. Hast du es gesehen? Ey, das ist,
ja, ja.
Der macht auch nur noch, was der will. Das ist so lustig. Aber
ja,
wenn
aber
du einen
Big Play, 68 Yards.
Wenn du ein Big Play so drin hast, ja, da muss das Team dann echt aufpassen für dieses eine Play, dass das nicht passiert. Und wir hatten ja vor 2 Wochen, habe ich ein Spiel kommentiert, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das Rams, da hatte er ja, war er ja 3-mal offen und wurde irgendwie überworfen, glaube ich, ein paar Mal oder kam nicht an, oder ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Und dann hat er nochmal einen Touchdown gemacht. Aber auf der anderen Seite, man muss sagen, Geno Smith, das sah nicht schlecht aus. Der hat irgendwie, habe ich dann
der erste Drive?
Da habe ich gar nicht realisiert, wie lange der schon eigentlich kein Football mehr gespielt hat und wie lange er der Backup da ist. Und wie seit 2017 oder sowas, war das nicht irgendwie so, dass er zum ersten Mal irgendwie, oder nee, seit 2017 hat er 8 Pässe geworfen, irgendwie sowas. Und dann kommt er da rein im ersten Drive und marschiert da runter über 90 Yards mit einem Touchdown zu DK Metcalf. In der Situation, das Spiel war noch offen, hätten sie noch gewinnen können, nicht schlecht. Man hat jetzt nicht wirklich gemerkt, dass da jetzt der Backup-Quarterback drin ist, weil die Offense hat performt. Dann aber, in 2-Minute-Drill, finale Entscheidung, Spiel ist sehr eng. Dann kam die Interception von Geno Smith, die auch sehr ugly war. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich auch dachte er, das war ein Kommunikationsproblem zwischen dem Receiver, glaube ich, und ihm, dass er dachte, der rennt nach außen, weil da war keiner. Keine Ahnung. Beim Break, glaube ich, ist der Receiver nach innen anstatt nach außen und Geno Smith, egal. Interception, Game over.
Aber für die Seahawks ist echt viel schlecht gelaufen. Ne? Unabhängig jetzt, klar, wenn du Houdini verlierst, ist schlecht, aber vor der Halbzeit gab es ja noch dieses Holding Call, der den Touchdown von Lockett zurückgeholt hat. So, und dann mussten sie in Field Goal schießen. So, das ist natürlich dann irgendwann, das kombiniert mit der Verletzung von Russell Wilson, irgendwann ist es dann zu viel. Wer mir gut gefallen hat, war echt DK Metcalf. Ne? Boah, Alter. Auch, er hat gegen Ramsey gespielt.
Das war ein geiles Matchup. Also da haben die sich echt
gebettet. Die Hälfte der Plays war gegen Ramsey. War ein geiles Matchup. Aber ich sagte, DK Metcalf ist so ein langes Ding. Aber auch nach dem Catch hat er da auch noch ein paar Moves und macht den Afterburner an. Also er war ja immer verschrien als der, ey, der kann nur im Post und Fade laufen. Ey, der kann ein bisschen mehr. 19,6 Yards pro Catch. Big Play Receiver. 2 Touchdowns. Der ist nice. Ich mag auch, was sie mit ihm machen. Lining up im Slot und solche Geschichten. Schön. Hat mir gefallen.
Es ist so interessant. Tyler Lockett ist ja sehr oft im Slot, ne? Und dann, wie er da seinen Double Move macht, aus dem Slot einfach nur tief rennt. Das habe ich jetzt 10.000 Mal schon gesehen dieses Jahr und es funktioniert immer wieder mit Tyler Lockett. Leute kommen nicht hinterher und wissen nicht, dass der so einen Speed hat. Und dann war ja die Pass Interference von dem Rookie, kann mich nicht an den Namen erinnern, die smart war, weil sonst hätte Tyler Lockett das Ding gefangen und wäre wieder zum Haus gerannt.
Ja, der Tyler Lockett hat ein enges Alignment, läuft und macht so einen Stutter, als würde er outlaufen.
Aber keiner kann stoppen, ey. Das ist unfassbar. Der hat da so einen Speed. Naja, aber hey, die Los Angeles also, Rams sind 4-1, die Seattle Seahawks 2-3 mit einem verletzten Russell Wilson. Uff, bin ich mal gespannt, wie das ja weitergeht die nächsten Wochen. Wir atmen durch und dann gehen wir über die Spiele am Wochenende.
So, liebe Romantiker, wir haben, 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei?
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, dass es ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels. Boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit dem den ganzen Trips, Moment, die wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass sie jederzeit raus können.
Das ist sehr wichtig. Also, alle Informationen wie immer in den Shownotes.
Also, Herr Werner, ich habe das Tippspiel offen. Das erste Spiel habe ich richtig getippt. Rams, Seahawks. Ich habe auf die Rams getippt.
Ja, weil das sind die Rams. Hast du wirklich getippt oder hast du vergessen zu tippen? Weil das mache ich mit dem Thursday Night Spiel. Der nimmt immer das linke Team.
Ich habe vergessen zu tippen.
Also warte, ich habe mich noch nicht eingeloggt. Ich habe ihn auch richtig getippt dann. Mann, bei dem Thursday Night, ich komm nicht davor, das zu tippen. Es ist immer Freitag, ist hier im Podcast. Können die das nicht anpassen? Kann die NFL das nicht anpassen?
Und das ist ein Friday Morning Game, machen wir das?
Ja, ist ja ein Friday Morning hier in Deutschland. So, nein. Oh, komm, gleich. Wir gehen die Liste runter hier beim Tippspiel. Wir gehen zu dem Knüller am Wochenende. Patrick Zoom in London mit Patrick Stecker, wollte ich gerade sagen. Mit Jan Stecker. Die New York Jets gegen die Atlanta Falcons. Geiles Ding, oder?
Weather Forecast ist gut in London. Was ja auch nicht
Frage. Der Fall ist. Es gibt keine Run-NFL-Party, korrekt? Ich habe nämlich nichts gehört. Du hast auch nichts gehört.
Nee, wenn rufen wir jetzt auf. Oder ich rufe nochmal aus meiner Badewanne auf. Na, wir treffen uns im Private Padding.
Wahrscheinlich wegen Corona wird das nicht funktionieren, weil du auch gesagt hast, die Teams sind da auch. Also ich glaube, es wird nicht diese gleiche Experience wie die Jahre zuvor mit den Teams und dieser Experience, dieser London-Experience und sowas. Aber ich wollte nur mal sicher gehen, weil ich habe nichts gehört. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts gibt, weil Leute uns fragen.
Wir sind auch nicht in Paddington untergebracht, sondern woanders. Also wir können da nicht, da wo wir sind, ist kein Pub, leider Gottes. Aber wir sehen uns trotzdem da und ich freue mich drauf, nach London zu fahren. Letztes Jahr waren wir nicht da. Es ist das Tottenham Hotspur Stadium, was ich sehr, sehr geil finde.
Ja, ich war noch nicht da. Nur die Big Timers dürfen da kommentieren.
Ah, genau.
Ich wär, eines Tages werde ich auch mal eingeladen, sonst Tottenham Hotspur Stadium.
Also kauf doch einfach Tottenham oder kauf dir ein NFL-Team. Du hast ja schon ein European League of Football Team.
Ein anderes Budget.
Ist ja nicht mehr weit.
Ein anderes Budget auf jeden Fall.
Ja, ein bisschen. So,
also, was sagst du?
Die Defense von Robert Saleh, die ist knusprig. Die ist richtig knusprig. Beide sind 1-3. Die Jets kommen von einem emotional wichtigen Sieg und die Atlanta Falcons kommen aus einem Spiel, wo sie es wieder mal verdorben haben. So.
Wie sich das anhört, ey. Voll böse.
Ja, ist ja so.
Ja, aber ist wirklich so, ey. Das tut weh, ey.
Aber ich
aber alle,
so ein bisschen,
73% sind ja für die Atlanta Falcons. Also es denken, dass die Leute, also mehr Leute denken, dass natürlich die Atlanta Falcons da das bessere Team sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Sieg von den New York Jets letzte Woche so ein bisschen so der, dass da der Knoten geplatzt
Knotenplatzer.
Ist. Genau. Dass der Knoten ein bisschen sogar platzt ist und die jetzt so ein bisschen Swagger, ein bisschen Momentum mitnehmen, auch der Zach Wilson, Robert Saleh, einfach so das Team. Und ich denke, dass die Jets da den Atlanta Falcons es schwer machen wird und ich denke, die Jets kommen mit einem Sieg raus aus London. Weil, pass auf, Calvin Ridley ist auch nicht mitgereist nach London, aus persönlichen Gründen. Da verlieren die nochmal eine Waffe in der Offense.
Du gehst mit den Jets? Mhm. Boah, das ist aber offensiv. Ich habe so meine Befürchtung, dass das mit so einem jungen Spieler, der macht halt doch nochmal wirklich einen harten Fehler, den Matt Ryan nicht machen wird. Und gerade in so einem Spiel, du fliegst nach London, noch nie in London gewesen. Ah, das ist schwer. Schwer ist diese wirklich schwer. Ich gehe mit Atlanta Falcons.
So, das nächste Spiel, die Detroit Lions zu Gast im US Bank Stadium bei den Vikings. 94% tippen auf die Vikings. Und da muss ich sagen, auch wenn ich wirklich den Spirit von den Detroit Lions echt gut finde, ne? Wie du es auch gesagt hast, so mit Dan Quinn. Ich weiß nicht, ich glaube, dass die Vikings einfach zu talentiert sind, zu hungrig sind und die auch schon spüren bei 1-3, holy shit, wir müssen mal jetzt hier echt Gas geben. Kirk Cousins hat 1121 Yards, 9 Touchdown, 1 Interception. Das ist schon stabil, aber Jared Goff ist auch
nicht. Daniel Hunter hat 5 Sacks.
Ja, Jared Goff ist aber gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite, 1100 Yards, 7 Touchdown, 2 Interception. Das ist gar nicht schlecht.
Der spielt nicht schlecht.
Das ist gut. Also der.
Aber guck mal, Leading Receiver, TJ Hawkinson. Kein Top-Receiver am Start. Das ist so meine Sorge. Und dann halt auch.
Und pass auf, kann ich dazu hinzufügen, weil du ihn gerade erwähnt hast, er ist questionable fürs Spiel.
So, das merkst du selbst.
Das ist sehr wahrscheinlich, dass. Warte mal, nee. War questionable oder doubtful ist schlimmer als questionable, ne?
Doubtful ist noch schlimmer.
Okay, Penei Sewell. Offensive Liner ist doubtful.
Oh. Das ist nicht gut. Aber weißt du, was auch nicht gut ist? Das habe ich jetzt vergessen. Aber.
Das ist nicht gut, da hast du recht.
Doch, jetzt weiß ich wieder. Die Minnesota Vikings haben letzte Woche den Cleveland Browns alles abverlangt. Denkt man dran, ne? 14-7.
Ja, deswegen meine ich. Ich
so. Die Detroit Lions, es tut mir leid, sie sind 0-4 und ich befürchte, sie werden 0-5 gehen. Ich gehe mit den Vikings im US Bank Stadium.
Right. Die Saints zu Gast im FedEx Field in Washington. 68% tippen auf die Saints.
Ich finde das schwer zu tippen.
Ja, ich verstehe einfach nicht, was mit der Defense los ist vom Washington Football Team. Was ist los mit denen? Weil wenn die
einfach, ja, ich weiß es nicht.
Weil wenn die einfach mal performen würden, dann würde ich auch vielleicht mal auf dem Washington Football Team tippen, weil ich finde die gar nicht so schlecht. Aber das ist halt 2-2 gegen 2-2. Welchen Jameis Winston kriegt man wieder?
Ja, die Defense macht mir auch Sorgen. Die Defense von den Saints ist stiff. Taylor Heinicke gut gespielt, knapp 1000 Yards, 8 Touchdowns, 3 Interceptions. Der spielt eine gute Saison, aber er hat natürlich echt eine gute Defense vor sich, die letzte Woche gegen die Giants verloren hat. So, und die Washington Redskins, heißt nicht, Washington Football Team, nun entspann dich mal, haben mit Lenta geschlagen.
Pass auf, Washington. Washington hat deren Top-Titan Logan Thomas nicht. Nochmal zu Jameis Winston, muss ich aber ganz ehrlich sagen, er hat 8 Touchdowns.
2 Interceptions.
Aber da waren 5 Touchdowns aus dem ersten Spiel. Heißt, richtig. Er ist okay. Ne? Er ist jetzt nicht, dass er in jedem Spiel performt. Gerade es ist halt wirklich die Defense, denen er echt, diese Offense echt hilft. Ne? Und,
trotzdem gehe ich mit den Saints.
Weißt du was?
Weil sie besser Defense spielen.
Weißt du was? Ich denke, das wird das Spiel sein, wo das Washington Football Team die Defensive Line einfach mal Jameis Winston so unter Druck setzt, dass er wieder ein paar Interception wirft, und das wird dann am Ende der entscheidende Faktor sein, die Turnovers. Ich gehe mir um Washington Football Team.
Ja, mach.
So, ja, mach. Die Patriots zu Gast bei den Houston Texans.
Boah.
Aber das sind 7%, die auf die Texans tippen. Wow. Aber ganz einfach, ich gehe mit den Patriots, Mac Jones, so ein Spiel zu machen gegen Tampa Bay, gibt dir auch in der Niederlage nochmal sehr viel Selbstbewusstsein. Und als Team, ist wie gesagt, Stefan Filmer war wieso nicht am Start. Also ich glaube, die werden
hast
die
Sets knetzen. Hast du überhaupt realisiert, was Mac Jones da letzte Woche gemacht hat?
Gegen Tampa Bay?
Ja, er hat vier Touchdowns, 4 Interceptions, aber er ist ja ultra effizient. Und er hat 19 Pässe in Folge komplettiert und hat den Rekord für Consecutive Completion bei den Patriots von Brady. Tom Brady eingestellt. Stimmt. Von 2015.
Hatten wir gar nicht erwähnt am Montag.
Bei dem Wetter 19 in Folge. Der Junge weiß, wohin mit dem Ball. Die Defense ist richtig knusprig. Matt Judon, 4,5 Sacks. JC Jackson, 2 Picks.
Also einfach.
Ich sag dir eins. Und die Houston Texans Offense wurschtet auch nicht. Davis Mills, tut mir leid, sie wurden letzte Woche shut out vom Buffalo. Die Patriots haben knapp gegen Tampa gespielt, deshalb klar, Patriots Sieg.
Sieg. Die Dolphins zu Gast im Raymond James Stadium in Tampa. Sie bleiben in Florida.
No.
Ich denke, Tampa Bay Buccaneers gewinnen das Spiel. Wollen wir gar nicht viel drüber reden. Es ist immer noch Jacoby Brissett. Hab jetzt nichts Neues gehört.
Wann kommt der denn wieder zurück, der Junge?
Rippen beim Quarterback, das ist ernst.
Rippen beim Quarterback,
aber was, brauchen wir gar nicht lange drüber reden, bin ich ganz ehrlich. Tampa Bay Buccaneers werden die Dolphins schlagen. Es kann auch so ein hässliches Bertha-Spiel sein. Also sie müssen fokussiert sein. Also nimmst du auch die Tampa Bay Buccaneers oder sagst du die Dolphins?
Ach komm.
Das ist das erste Spiel, glaube ich, war Baran NFL diese Woche. Ja, die Dolphins gegen die Buccaneers.
Nee, das erste Spiel ist das London-Spiel.
Stimmt, Alter Schwede, es wird ein langes Football-Wochenende, Leute. Da könnt ihr sehr viel Football konsumieren. Die Green Bay Packers zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Megaspiel. Und ich glaube, das ist das Rande-E-Spiel. Verstehe ich nicht, Leute, warum das Rande-E-Spiel ist, aber hey.
Willst du etwa deinen Sender kritisieren?
Das möchte ich nicht. Ich kann ja trotzdem eine eigene Meinung haben.
Ich kann nichts haben, diese Meinung.
Ich darf doch eigene Meinung haben. Und ich,
ey, die sind beide 3-1. Die Bengals sind 3-1.
Und ich bin mal gespannt. Weißt du was? Ich denke sogar, dass die Bengals eine Chance haben. Weißt du was? Ich call Upset. Ich weiß gar nicht, ob es ein Upset ist, aber eigentlich ist es ja ein Upset gegen die Packers, die auch 3-1 sind. Aber weil die zu Hause sind, sie werden die Crowd im Rücken haben, im Nacken haben, und Joe Burrow wird abliefern. Und jetzt kommt es genau andersrum. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ich weiß nicht, ich bin auch so ein bisschen gerade so Bengals. Ich finde es geil, was da passiert. Ich tippe auf die Bengals. Ich bin einer von den 12% hier, die auf die Bengals tippen.
Ey, du weißt, ich bin im Joe Burrow Bandwagon drin. Aber du musst auch, aber du musst auch realistisch sein. Auf der anderen Seite steht das heftigste Quarterback-Receiver-Tandem, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Davante Adams, Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers wird jetzt langsam heiß. So, Jamar Chase und Joe Burrow auch eine Mörder-Kombo. Aber Joe Burrow ist in seinem zweiten Jahr. Aaron Rodgers ist proven Super Bowl Champ, Future Hall of Famer. Ich sehe es einfach nicht, dass nein.
Oh, das wäre aber eine geile Story.
Ich gehe nicht gegen Aaron Rodgers. Wäre eine geile Story, aber trotzdem.
Ich tippe dagegen, keine Ahnung. Ich habe irgendwie, also wenn ich ein Upset hier tippen muss, dann ist es dieses Spiel. Ich tippe auf die Bengals. Zack, locked in. Die Denver Broncos gegen die Pittsburgh Steelers. So, du hast Teddy B. Ist der eigentlich zurück von seinem Concussion-Protokoll? Ich gucke mal, ob ich irgendwas lesen kann und irgendwas finden kann, weil das habe ich auch noch nichts gelesen. Teddy Bridgewater. Wir haben auf jeden Fall auf der anderen Seite Big Ben. Im heutigen Training sollte er limitiert teilnehmen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, okay? Er war limitiert am Start.
Also, okay, Denver wird das Spiel gewinnen. Weil diese Defense ist nice.
Ich bin bei dir. Die Steelers Offense hat so Probleme. Alter Schwede.
Ey, die Broncos Defense hat bisher, halte ich fest, 12,3 Punkte im Schnitt zugelassen.
Und auch wenn Drew Lock spielt, nehme ich trotzdem die Broncos, weil ich tippe auch auf diese Defense, die werden Big Ben das, ey, wirklich, boah, die werden Big Ben auseinandernehmen, ja.
So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bumantik.
Danke Manscaped an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit? Haven! So,
wir haben ein paar Rasierer. Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphoden kannst du nur sie Knieschläger.
Also, was noch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer. Weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen,
also, du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und pitzig?
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen. Reiseetui ist dabei. Und sogar eine Reisesicherung. Damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer.
So am Flughafen auf dem
Laufband. Und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Romantiker extra. Schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer? gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscape.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos, wie immer, in den Shownotes.
Was ist los bei den Steelers? Was ist los?
Ich weiß nicht. Die Steelers haben ja kein Running Game und die Nada. Und natürlich haben die Broncos haben ein Running Game, ne?
Ja.
Mit Melvin Gordon und Javonte Williams.
Javonte Williams, nice, aus Florida, North Carolina.
Yeah. Cortland Sutton, Tim Patrick, Noah Fan, Konnichiwa, let's go. Von Miller ist wieder am Start, 4,5 Sacks. Auf der anderen Seite TJ Watt, 5 Sacks. Ist der eigentlich wieder zurück?
TJ Watt kam letzte Woche zurück, ja.
Okay, guck mal, deshalb, ich gehe aber trotzdem mit den Broncos, weil sie ein Running Game haben und weil der arme Najee Harris, die kriegen kein Running Game, Ben ist alt, so, und jetzt kommt Von Miller um die Ecke und wird gut drauf sein. Ich sehe da ein Problem. Deshalb,
die Pittsburgh Steelers sind 1-3 und ich denke wirklich, die werden 1-4. Wenn ich mir die Division angucke, ich habe das nämlich hier ausgedruckt, wenn ich mich zurückerinnere an meine Preseason-Rankings.
Prediction, was hast du
getippt? Das ist genau falsch rum.
Was hast du getippt?
Nein, ich glaube, ich hatte die sogar an der 1. Und dann hatte ich Ravens, dann hatte ich, ich hatte Bengals unten und Cleveland. Nee, pass auf. Ich hatte Cleveland 1, Pittsburgh 2, Ravens 3. Und dann die Bengals. Und es ist aber Cincinnati 1, Baltimore 2, Cleveland 3, Pittsburgh letzter.
Ich hatte, glaube ich, Ravens, Browns, Steelers, Bengals.
Aber krass, weil also drei Teams und keiner von den drei Teams sind die Pittsburgh Steelers, sind 3-1. Das ist schon crazy, was in dieser Division passiert. Also, weiter geht's.
Ja, aber sag doch mal, sagst du Pittsburgh gewinnt
ja, das? Nein, Broncos, habe ich ja gesagt. Die Philadelphia Eagles zu Gast bei den Carolina Panthers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, ich liebe, was bei den Panthers abgeht. Geht mal auf deren Social Media Account, den Instagram Account. Die machen so einen geilen Job. Es ist so lustig. Deren Social Media Team sind die wahren MVPs dort drüben. Die machen einfach so lustige Sachen, immer den Trend von heute. Und ist einfach geil. Macht einfach gute Laune, denen zu folgen. Also, Shoutout, falls ihr von den Carolina Panthers in Deutsch diesen Podcast hört. Aber die Carolina Panthers und Matt Rhule, wer hätte das gedacht? Ganz ehrlich, letztes Jahr hätte ich schon nicht gedacht, dass der eigentlich da so gut in seinem ersten Jahr performt als Ex-College-Coach. Aber der hat es echt geschafft. Man muss sagen, Respekt. Das ist eine der wenigen Situationen, wo dieses College-Head-Coach zu NFL sofort funktioniert oder einigermaßen funktioniert. Weil die stehen 3-1. Und jetzt gehen die Philadelphia Eagles, die 1-3 sind. Wird aber, ich glaube, ein knapperes Spiel, als man denkt. 93% in die Panthers. Oh, wen nimmst du?
Ich nehme die Panthers. Auf jeden Fall.
Du, auf jeden Fall die Panthers, ja?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Und ich sag dir auch, warum. Weil die Panthers gut Defense spielen. 250 Yards im Schnitt. McCaffrey kommt zurück. Sie wissen, oh shit, jetzt kriegen wir auch noch Leadership im Locker-Room mit Stephon Gilmore. DJ Moore ist durchgedreht letzte Woche. Auch wenn sie gegen Dallas verloren haben, das war natürlich ein harter Schlag, aber Defense lässt 16,5 Punkte zu, 250 Yards im Schnitt. Bitte, du kriegst McCaffrey wieder. Was ist denn los?
Vor allem, jetzt lass mal kurz drüber sprechen, wie geht es, dass Christian McCaffrey sehr wahrscheinlich schon zurück sein wird, nachdem er seinen Beinbeuger da verletzt hat. Das kannst du mir nicht erzählen, Leute. Ich will jetzt hier keine Behauptung.
Weißt du, wer der Leading Rusher ist bei Philadelphia?
Quarterback wahrscheinlich, Jalen Hurts.
Ja, das macht mir immer Sorgen. So, und ja, sie kriegen ihren linken Tackle, Jordan Mailata.
Ich gehe auch mit den Panthers.
Und ich glaube auch Lane Johnson?
Lane Johnson ist der rechte Tackle. Ob er verletzt war,
genau.
Oder weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall haben sie ihren linken Tackle zurück. Und die Carolina Defense ist stiff, ey. Aber trotzdem, ich glaube Sam Darnold, die Defense, Ich nehme die Panthers.
Ich nehme auch die Panthers. Die Tennessee Titans zu Gast in Jacksonville. Ja, okay.
Da ist Shitshow gerade.
Da ist.
Wenn so Shitshow ist, dann. Ich glaube ganz ehrlich, die Spieler werden sich jetzt richtig hängen lassen, unbewusst, nach diesem Shit, der da diese Woche gepult wurde.
Oder?
Mit dem Kim-Ritzer.
Oder das macht die nur enger und die spielen für sich selber.
Nein.
Nee? Okay.
Nein. Ach komm schon.
Ja, ich nehme aber auch auf jeden Fall die Tennessee Titans.
Ja, wenn du 0 und 4 bist, ne, und dann so eine Shitshow über dich kommt und jeder dich fragt, Digga, was ist denn los, was hat er gesagt, oh ey, wie dich das nervt. Da waren
so
und
Distractions
dann,
in der Woche, so viele Distractions.
Und dann denkt man nur Pre-Game-Meeting und dann siehst du den Typen, der Bump and Grind und Kim-Ritzer gemacht hat und der sagt, yeah, you gotta do that, you gotta flach spielen, hochgewinnen, ey, Freunde müsst ihr sein. Und du denkst dir immer nur, laber mich doch nicht voll, ey, Kim-Ritzer.
Ja, wenn du... Wenn der eine Ansprache hält, der nimmt ihn doch keiner mehr ernst. Da nimmt ihn keiner mehr ernst und sagt einfach, die denken alle im Kopf so, was redet der denn? Lass uns mal in Ruhe.
Aber lass uns doch mal über die Titans sprechen, die letzte Woche in Overtime gegen die Jets verloren haben. Das wird richtig tief sitzen. Und ich sag dir eins, Derrick Henry, Tannehill werden heiß sein.
Julio Jones und AJ Brown, sind sie back? We don't know. Ich gucke mal, was der Injury Report
sagt. Das ist natürlich ein wichtiges.
Aber ich denke auch mit alleine mit dem mit Derrick Henry als Running Back werden die Jacksonville Jaguars Probleme haben und den Lauf nicht stoppen können.
Ohne Wide Receiver Julio Jones und AJ Brown.
Ändert das was in deinem Tipp? Ja, Jacks trying to move on from negative stuff against Titans. Okay. Julio Jones ist out. Nein, Julio Jones ist questionable und AJ Brown ist gar nicht auf der Injury. Also AJ Brown ist zurück und Julio Jones ist noch questionable.
Oh, ja, ich habe ja alte Scheiße
angeguckt. Du hast von letzter Woche wahrscheinlich gerade gegoogelt.
Er hat aber ein Training schon wieder verpasst. Ne?
Ja, aber das macht er immer. Der ist ein Veteran. Der kriegt Veteran's Days. Das heißt, du musst nicht trainieren. Wenn du jemanden wie Julio Jones hast,
ja gut, aber guck mal, AJ Browns, Julio Jones, let's go, Alter. Was ist denn los, wenn die wieder da sind?
Also, Tennessee Titans.
Ja, Julio Jones und AJ Brown sind am Start, da müssen wir noch nicht drüber reden.
Was?
Titans machen das fertig.
Ich bin bei dir.
Oh, Browns Chargers.
Mega geiles Spiel. Mega geiles Spiel in LA.
Sag mir bitte, das ist das späte Spiel bei dran.
Nein, es ist es nicht, weil es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Aber das ist ein sehr gutes Matchup.
49ers Cardinals, meinst du?
Of course. Aber lass erstmal kurz bei den Chargers und Browns bleiben. Justin Herbert, und ich finde, das geht immer noch ein bisschen so under the radar. Ja, alle reden so, Justin Herbert ist gut, ja, bum, bum, aber die realisieren gar nicht, wie gut Justin Herbert gerade ist. Justin Herbert ist einfach on point. Der hat irgendwie jetzt gerade erst der erste Quarterback, ich kann mich wieder nicht an diese unfassbare Statistik erinnern, irgendwie 3 Touchdowns pro Spiel in den ersten, was doch immer spielen. Ich kann euch nicht mal die Statistik gerade geben, das sind immer zu viele Statistiken. Aber Justin Herbert liefert ab, die Defense performt, was ich die ganze Zeit gesagt hatte am Anfang der Saison. Ey, Joey Bosa da, ne? Du hast Derwin James, du hast Asante Samuel, der Rookie aus Florida State, der liefert komplett ab. Das Team ist echt all around gut, so halt, ne? Nicht nur Offense, sondern Defense, sondern die sind einfach ein gutes Team. Und die haben jetzt den Swag, die spielen zu Hause, die haben den Vibe. Es ist so lustig, nach dem letzten Spiel waren die ja auch zu Hause. Das haben die doch gegen die Raiders gewonnen. Kannst du dich noch erinnern? Und dann war auf dem Social Media Team, da waren mehr Raiders-Fans angeblich drin als Chargers-Fans. Und dann sind die so, nach dem Spiel haben sie ja dann gewonnen, zu Hause. Und dann waren sie, hey, I know you guys say we have no fans, but the fans were loud today. Also auch die Spieler hören das halt, dass immer dieses, ja, wir haben ja gar keine Fans. Und dann haben die sich gerechtfertigt, sozusagen nach dem Spiel, haben die Kamera von dem Social Media Guy bekommen. Und dann haben die für Instagram-Account so in die Stories und Videos gepackt und sowas. Ja, unsere Fans waren super, auch wenn ihr sagt, wir haben keine Fans. Die waren voll so, voll gekränkt, dass das alle immer sagen halt, ne, dass die halt keine Fans haben. Aber die Raiders-Fans waren sehr, sehr laut wieder. Du, Chargers.
So, wer gewinnt denn jetzt?
Chargers. Du hast
Bist du sicher?
Ja, Baker Mayfield, seine Nicht-Wurfarm, hat er einen Torn Labrum. Auch wenn es nicht sein Wurfarm ist, das nervt. Da muss er jetzt keine OP machen, aber das nervt, das halte ich auch. Ich denke, ja, das Laufspiel ist gut, aber Justin Herbert, du wirst da nicht mithalten können, weil Justin Herbert wird scoren. Justin Herbert wird scoren.
Gegen diese Defense?
Ja. Ja. Justin Herbert wird scoren zu Hause und die müssen nämlich noch traveln. Ich denke, dass die Chargers gewinnen werden.
Ich sag dir was. I'm calling it. a road win, baby. Browns fliegen zu den Chargers.
Ich meine, so nah ran an der Mikrofon, bitte.
Baker Mayfield, bounce back nach einer shitty Performance. Das Running Game ist nicht unter Kontrolle zu kriegen. Kannst du sagen, was du willst. Myles Garrett und diese Defense. Hast du gesehen, Myles Garrett ohne Longsleeves, wie der aussieht? Der sieht aus wie so ein Avatar, den du dir zusammenbaust. Sie haben ihn ja auch, hast du es gehört? Nach dem Spiel haben sie ihn zufällig gedrug-testet, weil die wahrscheinlich gesagt haben, holy fuck.
Er sieht wirklich aus wie so ein Spielzeug, so ein Action-Soldier, den du zusammengestellt hast. Und
genau.
Seine Schultermuskulatur ist unfassbar, wie definiert
der Typ
ist.
Die poppen weiter raus als sein Shoulderpad. Also der Typ ist krank. Aber pass auf, Passing-Defense ist nice. Pass-Rush. Laufspiel stoppen. Alles am Start. Eigenes Laufspiel. Baker Mayfield hat was zu beweisen. Ich glaube, I believe in Baker in the clutch.
Weiß ich nicht. Aber egal.
Das wird eng. Ich sag, die Cleveland Browns gewinnen 31-28 oder so ein Shit.
Was eng wird, ist die Quarterback-Competition bei den Chicago Bears. Matt Nagy hat gesagt, dass Justin Fields der Starting Quarterback ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur für diese Woche gemeint war oder ob das jetzt generell er ist der Starting Quarterback. Interessant. Er hat sich schon ein bisschen besser gemacht letzte Woche. Man muss ihm auch ein bisschen Zeit geben. Wir sind immer zu schnell, jemanden zu kritisieren. Ich freue mich für Justin Fields, dass er die Chance bekommt, jetzt sich richtig zu preparen als Starter. Aber er sieht eine gute Defensive Line, wo die halt Probleme haben, ne? Die haben Probleme in der Offensive Line, die Chicago Bears, um ihn zu protecten. Und die Raiders sind heiß, nachdem die das Spiel verloren haben, gegen die Chargers. Und ich weiß nicht. Also ich tippe auf die Raiders, vor allem zu Hause, mit der starken Defense.
Weil das der offensive Output von Matt Schnaggy ist einfach sehr überschaubar. 16 Punkte im Schnitt, 237 Yards. Er hat es noch nicht geschafft, Justin Fields in eine Position zu packen, wo er auch nicht nur durch die Gegend rennt, sondern auch mal einen Touchdown wirft. 2 Interception, kein Touchdown, nicht mal die Hälfte seiner Pässe sind angekommen bisher. 53,9 ist sein Rating. David Montgomery, geiles Running Game, geiler Running Back. Ich mag den sehr gerne. Ist alles knusprig, ist alles gut, aber am Ende des Tages die Offense von John Gruden, die ist schnackselig, die Defense spielt besser. Wir haben letzte Woche gegen die gute Chargers.
Ja, aber warte mal, du hast es richtig erwähnt mit Montgomery, aber er ist ja jetzt auch raus. Er hat sich doch das Kreuzband auch noch gerissen. Sie verlieren auch noch den Running Back.
Oh.
Er hat sich doch das Kreuzband gerissen letzte Woche, oder?
Was? Echt? Baby, was?
Nee, Knee Sprain, sorry. Kein Kreuzband, aber Knee Sprain. We missed some time. Aber er hat sich im Knie verletzt.
Aber
ich dachte, das wäre Kreuzband.
Okay, ich gehe mit meinen Raiders. Guck mal, die Raiders, wenn sie das Spiel gewinnen zu Hause, sind sie 4-1. Wer hätte das gedacht?
Pass auf, das Top-Spiel.
Oh, das ist das Spiel.
Das ist das Spiel, was ich kommentieren werde im zweiten Slot mit Jonas Friedrich, einen Kollegen von, was guckst du denn so?
Ein Kollegen von?
Ja,
die Leute kennen den Namen nicht, deshalb musst du das erklären.
Deswegen wollte ich gerade erklären, weil es sah so aus, als hättest du es zum ersten Mal gehört. Er ist ein Fußballkommentator von Sky und er kommt rüber.
Da. Er ist jetzt nicht mehr bei Sky, er ist jetzt ein Ran NFLer.
Das auch, aber ich kenne mich nicht aus dem Fußballbereich, er soll ein sehr guter Fußballkommentator sein und mit einem Football-Background und deswegen probieren sie ihn jetzt aus und ich bin da und ich freue mich trotzdem auf das Spiel, weil die 49ers gegen das Cardinals-Spiel wird Bombe und wir werden eine geile Zeit haben.
Ja, wer das Spiel gewinnt, müssen wir nicht drüber reden. Ja, also laut deiner
Jimmy
Meinung.
Jimmy G ist noch, also offiziell ist Jimmy G noch nicht raus, also out for game mit seiner Calf Injury, aber ich vermute mal stark, dass Trey Lance der Starter sein wird und hat sich jetzt auch vorbereitet als Starter und bin gespannt, was er da abliefern wird. Sieht natürlich das beste Team oder das heißeste Team in der NFL, gerade die Arizona Cardinals mit J.J. Watt, Chandler Jones auf der einen Seite, Buda Baker, also und dann mit so einer Offense mithalten zu müssen, wie Kyler Murray ist so. Ja, ich sag auch, die Cardinals gewinnen. Die Cardinals gewinnen, aber man weiß nie. Stell mal vor, Trey Lance kommt jetzt da raus und geht einfach mal richtig steil. Aber ich tippe auf die Arizona Cardinals.
Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn du von der Bank kommst und spielst, als wenn du startest. Und Trey Lance ist halt auch noch ein bisschen ein Projekt. Sie haben gegen Seattle verloren letzte Woche, knapp, mit einem Touchdown. Die Cardinals haben die LA Rams geschlagen und sind im Moment das heißeste Team. Offensiv knallt es richtig bei denen. Hopkins, AJ Green, boy, you name it. Das Einzige, was mir Sorgen macht, die haben 10 Sacks, ne? 5 davon sind von Chandler Jones im ersten Spiel. Wo um alles ja, in der Welt stimmt, ist J.J. Watt?
Ja, oder wo ist auch Chandler Jones die anderen Spiele? Weil ein Spiel ist ja schön und gut.
Der hatte seitdem keinen Sack mehr. J.J. Watt ist bisher auch noch ein No-Show. Aber nichtsdestotrotz, defensiv nehmen sich die beiden Teams nicht so viel. Die 49ers Defense ist sehr, sehr gut gegen den Pass, wenn man ja alles täuscht. Ja. Letzte Woche gegen Seattle haben sie es Russell Wilson echt schwer gemacht, obwohl sie verloren haben. Ich bin jetzt mal gespannt, aber ich glaube, Deebo Samuel dreht durch. Er ist
der Leading Receiver in der NFL gerade.
490 Yards, holy Jesus.
Nummer 1.
Aber das wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. George Kittle ist auch irgendwie auch nicht mehr so dominant, wie er in den Jahren davor war. Ich glaube, dass Jimmy G den fehlen wird und sie werden dieses Spiel leider Gottes verlieren. Gut für die Cardinals-Fans.
Die New York Football Giants gegen die Dallas Cowboys im AT&T Stadium. Dann nehme ich die Dallas Cowboys, weil die einfach viel besser sind gerade. Die Giants haben ja gewonnen in der Overtime letzte Woche. Es war schön zu sehen, dass Saquon Barkley ein bisschen wieder zum alten sich findet, ne, nach seinem Kreuzbandriss. Aber ich denke, dass die Dallas Cowboys zu Hause einfach zu viel sind mit Dak Prescott. Zeke Elliott war letzte Woche mal wieder seit langer
Kommt
Zeit
in Dritt.
Sehr gut. Können sie nicht stoppen. Die werden nicht diese Offense stoppen können.
Trevon Diggs hat schon 5 Interceptions. Krass, oder?
In
4 Spielen. Das ist amtlich. Ich gehe auch mit den Dallas Cowboys. Du hast es gesagt. Letzte Woche 4 Touchdown, keine Interception, 130er Rating. Dak Prescott remains to be hard. Ezekiel Elliott, wieder mal der Alte gewesen. Tony Pollard, nice, komplementär Running Back. Cooper Lamb, Dalton Schultz. Und dann der Defense, die Plays macht. Randy Gregory kommt jetzt auch wieder nach seinen Antics und Sachen zurück. Hatte, glaube ich, letzte Woche 2 Sacks. Ich gebe mir den Dallas Cowboys. Die gehen 4-1.
Micah Parsons hat auch schon 2,5 Sacks. Ey. Der ist echt ein guter Pass-Rusher für die.
Pass-Rush.
Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Sunday Night Football.
Schwer.
Hei,
schwer.
Hei, hei, hei.
Schwer, schwer, schwer.
Hei, hei, hei. Boah. Das ist interessant.
Viele picken die Chiefs, ne?
Ja, 57% haben die Chiefs. Also schon ausgeglichen. Das ist schwer. Weil ich weiß nicht, wie. Weil die Buffalo Bills haben halt nicht die besten Teams auch gesehen halt. Ne? Man weiß halt nicht wirklich so. Das ist jetzt so ein richtiger Test gerade. Und auch für die Chiefs.
40-0 gegen Houston ist natürlich kein Gradmesser. Aber gegen die Philadelphia Eagles. Hat diese Defense auch irgendwie was 400 Yard Passing oder irgendwie über 300 Yard Passing irgendwie so reingewirkt bekommen, über 400 Total Yards Offense. Die Defense ist halt suspect bei Kansas City und bei Buffalo ist sie halt nice. Aber, wie gesagt, letzte Woche kam da auch jetzt nicht wirklich Top of the Pops in die Stadt, ne?
Deswegen, ich weiß nicht, wie sie einschätzen soll. Ich muss sagen, aber zu Hause, Sunday Night Football, das wird Patrick Mahomes sich nicht nehmen lassen. Ich denke, dass die Kansas City Chiefs das Ding holen. Sie sind 2-2, die sind auf jeden Fall nicht zufrieden damit. Ne? Man kennt diesen Chor an Spielern, die da die Leaders sind. Ich glaube, die setzen jetzt da ein Statement am Wochenende, dass sie doch ein Contender sind dieses Jahr und dann gehen die Buffalo Bills, die 3-1 sind und zu Gast sind. Also ich glaube, die Kansas City Chiefs gewinnen.
Ich bin da noch nicht so ganz d'accord, weil das machen mir ein paar Sachen Sorgen. die Tatsache, dass sie das Laufspiel nicht gestoppt kriegen und dass sie auch das Passspiel nicht gestoppt bekommen. So, und Moss und Singletary, gute Kombination. Diggs, Beasley, Emmanuel Sanders und Dawson Knox. Und diese Defense, ich weiß nicht, die haben die Athleten Micah Hyde, Tre'Davious White, Tremaine Edmonds, die drei, das ist so das Dreiergestirn in dieser Defense, was mir so ein bisschen Sorgen macht, irgendwie so eindeutig auf die Kansas City Chiefs zu tippen. Am Ende des Tages heißt es dann, wenn die Chiefs gewinnen, ja, warum tippst du denn gegen Pat Mahomes? Aber ich sage es jetzt mal, wie es ist. Ich gehe mit den... Oh, ey, das ist schön. Scheiße.
Mach mal jetzt. Entscheide dich. Entscheide dich.
Ich gehe mit den...
Das kann der entscheidende Faktor sein, warum du das Tippspiel gegen uns gewinnst oder nicht. Mach mal jetzt, Mann. Was ist los mit dir? Okay. Lass mich über das nächste Spiel.
Ich gehe mit Buffalo. Ich gehe mit Buffalo.
Okay, interessant. Die Monday Night Football.
Ich gebe das mal kurz ein.
Okay, ja. Nicht ändern wieder. Buffalo. Nicht ändern, ja. Die Indianapolis Colts zu Gast im M&T Bank
Stadium. Oh shit, ich spiele ja im Arrowhead Stadium.
Okay.
Oh shit, also, zu Hause ist das
nicht. Änderst du den Tipp? Mach mal jetzt. Komm, entscheide dich doch mal jetzt, Mann. Bleibst du in Buffalo?
Nein, ich dachte, die spielen oben. Nein. Ich gehe, dann bleibe ich bei den Chiefs. Wenn jetzt die Bills gewinnen, drehe ich durch.
Also was jetzt? Du hast die Chiefs.
Chiefs, ja, okay. Chiefs.
Monday Night Football, Indianapolis Colts gegen die Baltimore Ravens. Angeschlagener Carson Wentz, wie gefühlt jede Woche. 4% glauben nur an die Colts. 96%.
Ist er wieder double booted gewesen?
Double booted. Aber er sieht gar nicht so schlecht. Die liefern trotzdem also. Ne? Die liefern trotzdem. 1-3 Indianapolis Colts gegen die 3-1 Baltimore Ravens. Und ich denke, dass die Ravens einfach zu stark sind. Für die Indianapolis Colts, die angeschlagenen Indianapolis Colts. Und das wird sich.
Ja, letzte Woche hatte Lamar Jackson 360 Yards Passing. 316. Wo ich sage, oh, shit, okay. Wenn er Teams jetzt endlich anfängt, nicht nur mit dem Bein, sondern auch mit dem Arm zu schlagen, ist das gut. So, und defensiv sind sie ungefähr gleich auf.
Ja, vor allem Latavius Murray gibt den da auch. Der hat irgendwie auch schon 3 Rushing-Touchdowns. Der wurde ja kurz irgendwie vor der Saison oder in der Saison gesigned. Kannst du dich noch erinnern? Die hatten ja dann die ganzen Running-Back-Probleme.
Ja, off the streets, ey.
Und der ist am Kochen. Marquise Brown ist gut.
Ist heiß.
Ist heiß gerade, obwohl er ein paar Drops hatte. Also ja, du. Ravens Defense ist eigentlich immer stabil. Egal, wer da ist. Die erlauben nur 23 Punkte pro Spiel. Das ist gut. Colts 24,3. Ich glaube, Lamar Jackson wird einfach der Difference Maker sein. Und ich tippe auf die Baltimore Ravens. Bam.
Ich auch. Weil sie der Offensive Output und das wird einfach schwer zu stoppen sein. So, deshalb, ich gehe auch mit den Ravens.
Das war's mit den Tipps, mein Lieber.
Oh Mann, oh Mann.
Dann, es wird ein footballreiches Wochenende. Das ist eine Menge Football, holy shit. Morgen College Football, warte. Oklahoma Sooners at Texas Longhorns. Du bist ja schon Correct. Wieder unter. Ja, frag mich aber jetzt nicht, welche. Warte, ich gucke.
Ich bin unterwegs.
Du bist unterwegs nach London. Ich mache das mit Carsten Spengemann. Du wirst immer mit Longhorns. Beide waren gerankt. Was war denn das? Was? Die Nummer 6 Oklahoma Sooners gegen die 21 Texas Longhorns. 5-0 gegen 4-1. Geil.
Das wird ein heißer Tanz.
Das ist geil. So.
Also Leute, dann schaltet ein. Das Wochenende ist voll mit Football und besonders der Sonntag wird ein langer. Sonntag? Ein richtig langer.
Fängt früh an.
Dann benehmt euch gut. Bump and Grind. Und Kim Ritzer nur bei vertrauten Personen. Und dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert von Gio. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, Leute, habt ein schönes Wochenende. Tschö mit Ö.